Langer Rede, kurzer Sinn, es wird alles genutzt, um ein Feindbild zu zementieren, damit die Bevölkerung das, was entschieden wird, ohne zu murren mitmacht. Das ist ja auch, finde ich, der Hirnriss oder die Unlogik in der Argumentation. Auf der einen Seite wird uns ja gesagt, Russland ist komplett marode, man macht sich lustig über den Zustand der Armee und sowas alles und die Sanktionen wirken und werden immer weiter wirken.
Aber morgen steht
und sowas
das
alles. Das muss doch mal jemand auffallen, dass das nicht zusammenpasst. Ja.
Genauso die Rhetorik von unserer Regierung. Erst 2029, 20 oder in 3-4 Jahren steht der Russe in Deutschland.
Was soll er da? Also ich meine, man kann Putin alles Mögliche unterstellen, aber sicher keinen Mangel an Verstand und strategischem Denken.
Herzlich willkommen zu einer neuen, spannenden und lang ersehnten Folge. Marc spricht mit heute Gabriele Krone-Schmalz. Schön, dass Sie da sind.
Schön, freue mich hier zu sein.
Dito und auch viele, viele Zuschauer. Also Sie sind einer der meist angefragtesten Interviewgäste gewesen. Wann kommt sie endlich wieder? Hier ist sie. Also jetzt schon mal Daumen nach oben, kräftig teilen, weiterempfehlen. Und Sie haben gerade in einem Vorgespräch was Wunderschönes gesagt, nämlich es gibt einen Unterschied zwischen der Öffentlichkeit und der öffentlichen Meinung.
Der öffentlichen und der veröffentlichten Meinung.
Der öffentlichten Meinung.
Genau. Ja, ja.
Und das ist ja wirklich krass, weil das sehe ich ja genauso. Das ist die veröffentlichte Meinung, ist ja eher so eine Minderheitenmeinung, aber die breite Masse hat ein ganz anderes Bild. Sie haben auch berichtet von Begegnungen mit Menschen, die super herzlich sind. Sie bekommen viel Zuspruch. Ja. Ihre Videos laufen, gehen viral teilweise. Ja. Also sehen wir das in allen Bereichen? Also egal ob jetzt Wirtschaft, Politik, USA, Russland, Krieg etc.?
Ich weiß nicht, ob in allen Bereichen, aber ich kriege halt mit, dass Menschen, die mich ansprechen, und das kommt oft vor, und zwar erfreulicherweise in sämtlichen Altersstufen, was mich schon auch freut, dass die was vermissen, dass denen was fehlt, dass die zum Beispiel auch sagen, das ist jetzt blöd, wenn ich das sage, aber trotzdem, die sagen, wenn Sie was Kompliziertes erklären, dann habe ich das verstanden. Mhm. Und das ist ja auch das, was die Aufgabe von Journalisten ist. Und eben der entscheidende Punkt, man muss so breit wie möglich die Dinge betrachten und nicht nur in der Richtung, die einem selber am sympathischsten ist. Und man muss sich eben auch auf einen Perspektivwechsel einlassen, um die Dinge, über die man berichtet oder die Menschen, über die man berichtet, dass man sich in deren Lage versetzt, um es verständlich zu machen. Das hat ja nichts damit zu tun, dass man das toll findet oder Verständnis dafür entwickelt, sondern man muss es begreifbar machen. Und das ist, glaube ich, das, was Menschen in der Breite, jedenfalls was ich so mitkriege, was sie vermissen.
Wenn Sie sich den Journalismus 2025 anschauen, auch vielleicht von den ehemaligen Kollegen im Öffentlich-Rechtlichen, was vermissen Sie da? Was sehen Sie da für eine Entwicklung?
Das ist jetzt schwierig zu sagen, weil alles über einen Kamm zu scheren ist auch ist ungerecht. Ja. Ne? Ist ungerecht. Und viele fühlen sich möglicherweise in dem Rahmen, in dem sie sind, auch nicht so richtig wohl. Das merkt man innerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Da gibt's ja diverse Initiativen, wie erfolgreich oder nicht, muss man sehen. Aber eine Entwicklung, die ich sehe, ist von, ich mach's plakativ, von Berichterstattung zum Haltungsjournalismus. Und Haltungsjournalismus hört sich vielleicht positiv an, so nach dem Motto Rückgrat haben und so. Das finde ich ja auch, das ist ja wichtig. Aber Haltungsjournalismus in dem Verständnis, so wie ich das wahrnehme jetzt, ist insofern falsch, wenn ich in einem Meinungsstreit als Journalist mich auf eine Seite stellen soll, dann habe ich meinen Beruf nicht richtig begriffen. Das ist eher Missionieren. Das kann man machen, aber nicht im Journalismus.
Da muss man in die Kirche gehen.
Ja, das ist was anderes. Ja. Und auch, es hat ja auch mit einer gewissen, wie soll man sagen, einer gewissen Hybris auch zu tun von manchen Journalisten, Kollegen, die meinen, sie wüssten es besser. Ja, wir wissen es nicht besser. Und wir sind auch nicht die besseren Menschen. Wir sind allenfalls, im besten Falle Profis, die wissen, wie man recherchiert. Also eine gewisse Demut ist da angebracht. Und vielleicht eher das Verständnis dafür, dass man eine Art Dienstleister ist. Ich muss die Sachen zusammenklauben, die da sind, die man wahrnimmt und daraus ein Bild machen und den unseren Kunden zur Verfügung stellen.
Und die machen sich ein eigenes Bild aus den Informationen, die sie generiert haben.
Ja.
Ja, das stimmt. Wie ist denn gerade so Ihr Blick auf Russland und auf den Ukraine-Konflikt, auf den Ukraine-Krieg? Was gibt's da? Sie haben ja Kontakte auch nach Russland. Wie ist da die Stimmung in Russland momentan? Weil wir sind jetzt schon im dritten Jahr, bald im vierten Jahr dieses Konfliktes. Wie ist da?
Was mich irritiert, um es vorsichtig auszudrücken, ist diese mantraartige Behauptung, Putin hätte kein Interesse am Frieden. Da werden ein paar Dinge durcheinander geschmissen. Klar ist, dass aufgrund der militärischen Lage Russland sich mehr Zeit lassen kann. denn die stehen nicht unter Druck, ja. Die Ukraine schon massiv. Also, dass man von daher sich mehr Zeit lassen kann, abwarten kann, also nicht in Eile ist, das ist die eine Geschichte. Das ist sicher so. Aber das ändert doch nichts am grundsätzlichen Interesse Russlands, Moskaus, auch Putins, diesen Krieg zu beenden. Denn natürlich ist es nicht im Interesse Russlands, da weiterzumachen. Es kostet Menschenleben, Geld, alles Mögliche. Und eine friedliche Situation, eine neue Sicherheitsarchitektur, in der sich eben auch Russland sicher fühlen kann, ist natürlich selbstverständlich im Interesse von Russland. Mhm. Das nicht so auseinanderzuhalten, halte ich für gefährlich. Und die zweite Sache, die ich für sehr gefährlich halte, ist diese Angstmacherei, dieses Panikschüren, dass in ein paar Jahren die Russen in Berlin stehen. Ich halte das für unverantwortlich, sich so sowohl in Politikerstatements als auch in der medialen Berichterstattung, sich so aus dem Fenster zu hängen, dass das Interesse Russlands wäre. Dafür gibt es überhaupt keine Beweise, keinerlei.
Die Welt ist im Wandel. Inflation, Krieg, Schulden und Zentralbanken, die immer mehr Geld drucken müssen, um das Finanzsystem zu stabilisieren und am Laufen zu halten. Dein Vermögen steht unter Beschuss. Und nie war es wichtiger, dass du dein erspartes und hart erarbeitetes Geld noch heute in Sicherheit bringst. Ich bin Marc Friedrich, Bestsellerautor, Finanzexperte und Gründer des Friedrich Reports. Zusammen mit meinem Team liefere ich dir unabhängige, tiefgreifende Analysen zu Rohstoffen, Edelmetallen, Makrotrends, Aktien und natürlich auch Bitcoin. Im Friedrich Report finden wir Investmentchancen, die andere übersehen. Unsere Analysen beginnen auf der Makroebene und gehen über die Fundamentalanalyse hin zur Charttechnik. Und das Beste, für weniger als 1 Euro am Tag kannst du auch Teil des Friedrich Reports werden. Also, schau heute noch vorbei unter friedrich.report. Den Link findest du wie immer direkt unten in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem heutigen Video.
Aber es gab doch die Drohnenangriffe, wo dann auch gleich fabuliert wurde, das waren jetzt die Putin-Drohnen und er will uns nur testen. Also ich bin bei Ihnen, die Kriegsrhetorik ist wirklich in meiner Lebenszeit einmalig, so habe ich es noch nie erlebt. Auch ja. Dass der Wehrdienst wieder zurückkommen soll, dass wir vielleicht sogar Truppen schicken müssen und dann noch die Drohnenangriffe oder die Drohnensichtungen. Also diese Kriegsrhetorik, diese Angstmacherei, glauben Sie, wir steuern da auf einen Konflikt zu? Möchte man den reizen?
Also sagen wir so, weil Sie sagen Drohnenattacken, es hat ja auch eine gewisse Aussagekraft, ja so wird es ja bezeichnet, eine gewisse Aussagekraft, dass ja sogar offizielle Stellen mittlerweile bei uns schon zurückrudern und sogar Herr Pistorius gesagt hat, halt Stopp, Attacken, also die Dinger sind da rumgeflogen, aber Attacken, davon kann man nicht reden. Und wenn man das jetzt mal Punkt für Punkt recherchiert, was davon übrig bleibt, es gibt, so viel ich weiß bis jetzt, keinerlei Beweise davon, dass sie russisch gesteuert sind. Es gibt für, ich glaube, Litauen war das, da gibt es die Information, dass es sich um Zigarettenschmuggler gehandelt hat, die schon seit ziemlich langer Zeit sowohl Ballons als auch Drohnen für ihren Transport benutzen. Wenn mich nicht alles täuscht, in Norwegen am Frankfurter Flughafen und auch im Warschauer Präsidentenpalast hat es sich um irgendwelche Privatmenschen gehandelt, die ihre Dinger ausprobiert haben. Und was ich auch gehört habe, der Weltmarktführer von Drohnen, sowohl für private als auch gewerbliche Drohnen, ein chinesisches Unternehmen, hat technisch was umgestellt. Und das habe ich so in der Berichterstattung so noch nicht gesehen. Das ist ja ein wesentlicher Punkt, wenn man sich überlegt, dass bis Anfang des Jahres die Drohnen so eingestellt waren, dass sie blockiert waren, sobald sie sich irgendwelchen sensiblen Bereichen, sprich Flughäfen oder Ähnliches, geernähert haben. Und mittlerweile ist das umgestellt. Die sind nicht mehr blockiert, sondern die Nutzer werden nur noch informiert. Okay. Ich habe bis jetzt noch nicht checken können, warum das so ist. Finde ich ja mal interessant. Kann man sich ja mal drum kümmern. Aber das alleine sagt ja auch schon was. Außerdem Drohnenproblem im Umfeld von Flughäfen oder irgendwelchen anderen interessanten Einrichtungen. Das hat es schon immer gegeben in einer Art und Weise, die wirklich auch die Sicherheit gefährdet haben. Das hat ja beim Bundesluftfahrtamt, die haben da jede Menge in der Richtung. Nur das hat man vorher eben nicht von vornherein mit Russen in Verbindung gebracht.
Aber jetzt instrumentalisiert man es.
Eben. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Es wird alles genutzt, um ein Feindbild zu zementieren, damit die Bevölkerung das, was entschieden wird, ohne zu murren mitmacht. Mhm. Das ist mein Eindruck. Ja. Es ist ja auch ein Ding, finde ich, in einer Demokratie, wenn es immer heißt, auch in Politiker-Statements, dass es heißt, die Bevölkerung muss davon überzeugt werden, dass Russland unser Feind ist, dass wir uns langsam mal um den Bunkerbau kümmern müssen und, und. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Die Regierung muss davon überzeugt werden, das, was die Bevölkerung in ihrer Mehrheit möchte oder was im Interesse der Menschen ist, in politische Arbeit umzusetzen.
Ja, in Diplomatie, dafür appellieren Sie ja auch. Sie haben ja auch zwei Bücher geschrieben. Ich glaube, niemand im deutschen Journalismus kennt wahrscheinlich Russland besser als Sie. Russland verstehen, aber auch Eiszeit. Und ich glaube, uns mangelt es momentan überhaupt, die russische Seele zu verstehen oder auch die Ansichten Russlands überhaupt auf die Waagschale zu legen, um zu sagen, vielleicht haben die auch Eigeninteressen, vielleicht sollte man doch mit ihnen reden. Es ist schon absurd, dass erst Donald Trump, der gehasst Donald Trump, kommen muss, um erstens einen Frieden im Gaza zu eruieren, aber zweitens natürlich auch mit Putin sich zusammenzusetzen und wieder zu reden. Weil wir wissen ja eigentlich, nach Diplomatie kommt immer die Auseinandersetzung, meistens militärisch und gewaltvoll. Also wie ist die Stimmung in Russland oder was müssten wir jetzt machen? Müssen wir weiterhin die Diplomatie vorantreiben?
Ja, natürlich, klar. Reden ist das einzig Wahre, das Einzige, was überhaupt zählt, das Einzige, was bringt. Es gibt ja so viele Missverständnisse. Dass ein Land verteidigungsfähig sein soll, ist ja keine Frage. Das ist ja, kann man ja durchaus so nehmen, wie es ist, darüber diskutieren. Das ist aber was anderes als kriegstüchtig werden. Das ist schon mal die eine Geschichte. Sie haben Donald Trump angesprochen. Was mich auch, ich sage immer, irritiert, dass es die diplomatischste Vokabel hat. Als es dieses Treffen in Alaska gegeben hat zwischen Trump und Putin, da war die Herabwürdigung dieses Treffens, die konnte ja gar nicht schlimm genug sein, ja. Sowohl politisch als auch medial, ne? Also reine Luftnummer und nix und so. Was mir zu kurz gekommen ist, was war denn wirklich passiert? Wenn man ganz nüchtern analysiert, dann haben sich die Führer der beiden stärksten Atommächte dieser Welt getroffen.
Ja.
Haben miteinander geredet, haben ansatzweise sowas wie Vertrauen aufgebaut. Putin hat in seiner Rede sogar das Wort Vertrauen benutzt. Trump hat von konstruktiven Treffen oder so gesprochen. Das alleine ist doch schon mal eine Basis, auf der man was hätte machen können. Das dann von europäischer und auch deutscher Seite so platt zu machen und zu sabotieren im wahrsten Sinne des Wortes, halte ich nicht für besonders intelligent. Weil, wenn man sich mal überlegt, wir hier in Deutschland und in Europa sind ja viel näher dran, wenn da irgendwas aus dem Ruder läuft. Also wäre es doch das Interesse hier derjenigen, die politisch zu entscheiden haben, sich um eine verlässliche, friedliche Lösung zu kümmern. Aber die ganzen letzten Jahre, seit dieser Angriffskrieg der Russen in der Ukraine läuft, hat es Friedensinitiativen gegeben, aus China, aus afrikanischen Staaten, aus Brasilien, aber eben nicht aus Berlin oder Paris oder Brüssel. Das ist für meine Begriffe, also ich begreife es nicht, warum das so ist. Ich begreife es nicht.
Also ich auch nicht, deswegen habe ich ja auch gefragt, warum diese Kriegsrhetorik, warum dieses Instrumentalisieren von irgendwelchen Vorfällen, warum dieser Aufrüstungswahnsinn, möchte man einen Krieg vom Zaun brechen, möchte man Russland provozieren, weil ich bin bei Ihnen. Ich glaube auch nicht, dass die Rose morgen am Brandenburger Tor steht.
Was soll er da?
Ja.
Also ich meine, man kann Putin alles Mögliche unterstellen, aber sicher keinen Mangel an Verstand und strategischem Denken. Wenn man auch jetzt diese Reederei, dass sie dann die baltischen Staaten oder Polen und dann eben bis Berlin, das sind alles NATO-Staaten. Es wäre Selbstmord für Russland, NATO-Staaten anzugreifen, weil man muss sich nur mal die Power, die Substanz der beiden Militärblöcke, wenn sie so wollen, gegenüberstellen. Da haben die wirklich keine Chance. Da ist die NATO haushoch überlegen. Ja. Also was soll das?
Ja. Vor allem, wir sehen ja, dass er in der Ukraine ja nicht seine Ziele so richtig erreicht. Also ich meine, die Ukraine, klar, Donbass und so weiter sind jetzt wohl in russischer Hand, aber die Ukraine ist immer noch da und die Verluste auf beiden Seiten sind immens.
Das ist ja auch, finde ich, der Hirnriss oder die Unlogik in der Argumentation. Auf der einen Seite wird uns ja gesagt, Russland ist komplett marode, man macht sich lustig über den Zustand der Armee und sowas alles und die Sanktionen wirken und werden immer weiter wirken und sowas alles. So, ja, aber umgekehrt, die Angriffspläne, also das, das muss doch mal jemand auffallen, dass das nicht zusammenpasst. Also,
mir fällt's auf. Genauso die Rhetorik von unserer Regierung, jetzt 2009, 20 oder 3-4 Jahren steht der Russe in Deutschland. Und jetzt müssen wir aufrüsten. Jeder normale Mensch würde doch sagen, bevor ich warte, bis die sich aufrüsten, dann gehe ich doch lieber gleich rein. Oder? Also ja, warum soll ich erwarten?
Es sind einige unlogische Dinge da. Und da ist für meine Begriffe, da wäre die Aufgabe von Medien sowieso, aber auch in Schulen, finde ich. Ich habe das nicht bis zum Ende verfolgt, aber sollte ich vielleicht mal tun. Unterrichtsmaterialien zum Thema Russland und Ukraine ist ja auch mal interessant zu gucken, wie man Kinder darüber informiert oder Jugendliche darüber informiert. Denn das finde ich schon gefährlich. Jugendliche und heranwachsende Menschen sind ja sehr empfänglich für Gerechtigkeit und sowas alles. Und da kann man, glaube ich, viel anrichten, wenn man sie nicht breit genug informiert, sagen wir mal so.
Also wir haben auf jeden Fall im Westen und vor allem auch in den Schulen oder in den Medien natürlich ein sehr einseitiges Bild zu Russland und zu Putin. Also wenn ich sehe, wir haben jetzt seit 4 Jahren fast diesen Krieg und natürlich alle Menschen, auch junge Menschen, die jetzt vielleicht jetzt 16 sind, die Information ist, das ist der Böse, wir sind die Guten. Das ist ganz klar aufgegliedert.
Das hatten wir alles schon mal.
Genau.
Und wozu das geführt hat, wissen wir ja auch. Ja. Also von daher, wäre denn anfängen, kann man dann nur sagen. Und weil Sie eben gesagt haben, also wie gefährlich das vielleicht ist. Ich glaube nicht, dass irgendeine Seite Interesse hat, den Krieg zu eskalieren oder auszuweiten. Das glaube ich nicht. Aber die Situation ist so, dass das Risiko, dass es trotzdem zu einer kriegerischen Eskalation kommt, ist ja sehr groß, weil so stark war das gegenseitige Misstrauen lange nicht. Ich denke nicht mal im Kalten Krieg. Da hat es wenigstens noch so institutionalisierte Kanäle des Dialogs gegeben. Ich weiß nicht, ob die jetzt so funktionieren, wie sie damals funktioniert haben. Also, dass daraus dann was entsteht, dass irgendjemand sich plötzlich angegriffen fühlt von irgendwas, was gar nicht so gemeint war und dass sich dann die Dinge eskalieren. Das halte ich für ein Riesenproblem. Und daran zu arbeiten, das Kerngeschäft von Politik ist Diplomatie und nicht Militarismus.
Ja, also ich verstehe auch nicht, diejenigen, die sich für Frieden stark machen, werden ja stark angefeindet, inklusive Ihnen natürlich. Früher war das ja eigentlich genau das Gegenteil. Ja, Frieden ist gut und Krieg ist böse. Jetzt haben wir so diese Orwellsche Umkehrung. Also die Wahrheit ist die Lüge ist die Wahrheit. Wie können Sie sich das erklären, dass wir diesen Wandel gesehen haben, diese Paradigmenwechsel, dass auf einmal diejenigen, die sich für Frieden stark machen, eigentlich die Bösen sind und...
Da gibt's wahrscheinlich viele Gründe, aber ich denke, ein Grund besteht vermutlich darin, dass die Kriegsgeneration langsam ausstirbt. Mhm. Man hat ja kaum noch Menschen, die den Krieg erlebt haben und auch diejenigen, die wenigstens die Chance hatten, mit denen zu reden, die den Krieg erlebt haben.
Älter,
die werden auch älter. Mhm. Ich bin nach dem Krieg geboren, aber ich hatte mit meinen Eltern und Großeltern hatte ich Gesprächspartner, die genau wussten, was das heißt. Und das ist eben keine aseptische Joystick-Operation, sondern das ist ab Beine und Arme und Eingeweide raus. Und also Krieg ist grauenvoll. Mhm. Krieg ist grauenvoll. Und ich habe wirklich den Eindruck, dass diejenigen, die da so nonchalant drüber reden, keine Vorstellung davon haben, was Krieg wirklich bedeutet. Klar, wenn man fernab in irgendeinem Büro sitzt oder selbst auch aufgrund des Alters oder der Funktion nicht in die Situation kommt, selbst an die Front zu müssen, redet man vielleicht anders drüber, als wenn es einen erwischt. Insofern habe ich auch Hoffnung, dass die junge Generation, die ja durchaus gezeigt hat, dass sie sich beim Thema Klimawandel engagieren kann und zu Wort melden kann und argumentieren kann, dass die vielleicht jetzt begreifen, wie wichtig es ist, dass sie sich zum Thema Frieden äußern und entsprechend engagieren.
Ja, bin ich bei Ihnen. Haben Sie denn noch Kontakte nach Russland?
Ja.
Ja, was sagen die Quellen, was sagen die über Putin? Sind die Kriegsmüde oder...
Natürlich sind die Leute kriegsmüde. Ich würde mal sagen, jeder, der halbwegs vernünftig ist, ist kriegsmüde. Es ist immer schwierig zu sagen, die Leute in Russland, weil ne,
klar,
ein bisschen viele Zeitzonen und viel so. Aber mein Eindruck ist, dass die Menschen wollen, dass es aufhört. Mein Eindruck ist, dass die Enttäuschung und die Ernüchterung mit Blick auf Westen sehr groß ist. Die Enttäuschung auch gerade mit Blick auf die Rolle Deutschlands, ohne die massive Politik aus Moskau hätte es keine deutsche Vereinigung gegeben. Ja. Die erwarten zwar nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag Dankbarkeit, aber schon, dass so ein paar Dinge präsent sind, auch im Zusammenhang mit Feierlichkeiten zum Ende des Zweiten Weltkriegs, wo man dann Russen völlig rauslässt, wo man so tut, als hätten die Amerikaner Auschwitz befreit und all solche Sachen. Das ist sehr, sehr, sehr verletzend. Und ich weiß nicht, wie lange es dauert, um das wieder zu reparieren und da wieder Vertrauen aufzubauen. Ich habe Kontakt. Ich war das letzte Mal vor Corona, muss ich sagen, erst in Russland, weil es wird uns ja auch von Deutschland aus sehr schwer gemacht, dahin zu reisen, weil es gibt ja keine direkten Verbindungen mehr. Man kann sich ja nicht mehr in Frankfurt oder Düsseldorf oder sonst wo in Flieger setzen und nach Moskau fliegen, sondern man muss das über die Türkei oder über Dubai oder weiß der Henker wo drüber. Was ich im Übrigen eine ziemliche Zumutung finde, in einem freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat den Bürgern die Möglichkeit zu nehmen, in ein anderes Land zu reisen.
Ja, das ist, glaube ich, der Umgang mit Russland ist schon einzigartig, muss man tatsächlich sagen. Und auch die Kritik an denjenigen, die sich für Diplomatie stark machen, die sich für Frieden stark machen. Und sie sind ja wirklich immer jemand gewesen. Ich meine, wie gesagt, ich glaube, kaum jemand hat ein profunderes Wissen zu Russland wie Sie im deutschen Journalismus. Und trotzdem hatten Sie massive Anfeindungen, also Cancel Culture. Wie gehen Sie damit um? Weil früher waren Sie eigentlich immer wieder in den Talkshows, in den Medien zu sehen, als die Top-Expertin in der Zwischenzeit. Sieht man Sie
wenn
leider nicht mehr.
Wenn ich Putin verstehe. Ja. Das habe ich ja nie begriffen. Weil verstehen ist in meinen Augen was immer Positives. Noch was Positives. Ja. Und wenn man als Journalist was versteht, im Sinne von begreifen, also wenn wir mehr Putin-Versteher hätten, wüssten wir vielleicht eher, was wir anfangen sollten. Nein, aber jetzt im Ernst. Klar ist es doof. Und klar ärgert es einen auch, wenn man beispielsweise irgendwo eingeladen wird, bei irgendeinem Theater.
Ja.
Und dann wieder ausgeladen wird, weil der Druck so groß ist, dass die Theaterleitung dann sagt, es tut mir furchtbar leid, aber wenn Sie, dann ist unsere Finanzierung im Eimer und so. Also diese Dinge hätte ich nie vermutet, dass die in Deutschland stattfinden. Es ist so, wie es ist. Ich werde mich deshalb nicht ändern. Ich mache meinen Job so, wie ich finde, dass er richtig ist, dass ich mich morgens immer noch im Spiegel begucken kann. Und wer mich einlädt, ist gut und wer nicht, hat Pech gehabt.
So. Der Zuspruch überwiegt, ja. Also auch bei Ihren Auftritten kommen ja viele, viele Menschen. Ihre Videos werden stark geklickt.
Immer voll, ja.
Genau. Und dahingehend, die Menschen möchten ja ihre Meinung wissen, weil sie ja wirklich auch jahrelang dort waren und gelebt haben.
Ja, und ich bin ja auch, ich bin ja ein streitbarer Mensch. Ich streite mich ja gerne. Und ich habe ja überhaupt nichts dagegen. Ich lasse mich auch gerne überzeugen. Ich überzeuge auch gerne, aber umgekehrt, das gehört ja irgendwie zusammen zu dem, was man Streitkultur nennt.
Diskurs, ja.
Ja, ganz genau. Aber ich mache hin und wieder auch die Erfahrung, dass diejenigen, die mich besonders hart angreifen, dass sie nicht bereit sind, sich mit mir auf eine Bühne zu setzen.
Ja, oftmals, was mir auch fehlt, also oft sehen wir ja auch Ad hominem, dass praktisch eigentlich nur irgendwie diskreditiert wird, irgendwie ohne Argumente. Da heißt es nur, ach, das ist die Putin-Verstehung. Also ich habe ja auch gefragt in den sozialen Medien, Sie kommen, welche Fragen habt ihr an Frau Krone-Schmalz? Ach, mit der Putin-Versteherin, der darf man keine Bühne geben.
Ja, genau.
Was ist da das Verständnis von Demokratie und Pluralismus und Diskurs? Also die Debattenkultur ist irgendwann unter die Räder gekommen in den letzten Jahren.
Ich habe mich so gefreut, jetzt bei der Buchmesse, als in der Eröffnungsrede es hieß, die Buchmesse ist ein Ort des Diskurses und der Debatte und das müssen wir wieder kultivieren. Ich höre es wohl.
Mal gucken, ob es dann auch so weit getragen wird, dass sie auch wieder in den Medien erscheinen, was, glaube ich, meiner Ansicht nach wichtig wäre. Weil momentan ist es immer eine sehr einseitige Besetzung. Es ist immer ganz klar, das Narrativ ist, Putin ist böse, das ist der Teufel und Trump sowieso und egal, was die machen. Also wenn ich auch sehe, bei Trump Gaza-Deal, ich meine, er hat den Frieden erreicht und zähneknirschend muss die Presse in Deutschland sagen, aber seinen Retter kann man sich halt nicht aussuchen.
Also ich denke, das Denken in diesen Gut-Böse-Rastern, das haut nicht hin, weil es gibt nicht lauter Gute und lauter Schlechte, sondern es gibt ganz furchtbar viel dazwischen. Und auch thematisch dann unterschiedlich. In dem Thema ist es, ne, empfindet man es als gut und im nächsten schon wieder ganz anders. Das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist dieses Messen mit zweierlei Maß. Das ist ja nichts Neues. Das hat es ja immer schon gegeben, aber es ist in unterschiedlicher Intensität. Und dieses Messen mit zweierlei Maß führt dazu, dass die Glaubwürdigkeit flöten geht. Dass Menschen sowohl was Medien als auch was Politik betrifft, dass sie das nicht mehr glauben, weil sie merken, und sie sind ja nicht alle blöd, dass man mit zweierlei Maß misst. Ja, also bei Putin ist es ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Klar, ist es. Aber Israel-Westbank ist irgendwie ist auch völkerrechtswidrig, sagt aber keiner. Oder dass man sagt, Sprache ist sehr entlarvend. Wenn man mal darauf achtet, in Nachrichtensendungen, das heißt Präsident Trump und das heißt Machthaber Putin. Putin ist russischer Präsident, ob uns das passt oder nicht. So. Oder dass man sagt, Putin, der Kriegsverbrecher Putin, ne, und Netanyahu ist ein angeblicher Kriegsverbrecher. Also lange Rede, kurzer Sinn, der wenig präzise Umgang mit Sprache, dass absichtliche oder es unterläuft einem, keine Ahnung, Messen mit zweierlei Maß, das sind Dinge, die die Kultur verderben. Auch die Streitkultur.
Ja, absolut. Also wie gesagt, es wäre schön, auch wieder andere Meinungen zu repräsentieren in den Talkshows. Haben Sie denn noch Kontakt zu ehemaligen Kollegen? Oder?
Ja, habe ich. Doch, habe ich, klar.
Und wie ist da die Stimmung? Was sagen die also von bis?
Genau, von bis, auch eine gewisse Enttäuschung, so nach dem Motto, was ist aus uns geworden, eine gewisse Verzweiflung, weil man nicht durchdringt mit der Erweiterung der Bandbreite, sagen wir so. Es ist eigentlich schade, dass das so ist. Und was mir auch Sorge macht, ich bin ja nun mal ein Gewächs des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und ich bin nach wie vor von der Idee des öffentlich-rechtlichen Rundfunks total überzeugt. Ich finde, dass das eine ganz wichtige Säule in einem demokratischen System darstellt. Muss man nicht weiter ausführen. So. Wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk aber seinem gesetzlichen Auftrag nicht mehr nachkommt, und sei es auch nur phasenweise oder stellenweise, dann ist das Risiko groß, dass diejenigen, die immer schon was gegen die Zwangsgebühren hatten, dass die sich irgendwann durchsetzen und sagen, wenn die ihrem gesetzlichen Auftrag nicht nachkommen, dann kann man das Ding auch abschaffen. Das hielte ich für fatal. Also muss man was dran tun, dass das wieder so ist, wie es mal vom Gesetzgeber gedacht ist. Finde ich wichtig. Würde ich gerne alles für tun.
Wir sehen ja, dass immer mehr Menschen den Rundfunkbeitrag nicht bezahlen wollen. Ich glaube, über 4 Millionen in der Zwischenzeit schon. Reformen werden immer wieder angemahnt, selbst von der Politik in der Zwischenzeit, weil man sagt, es ist sehr einseitig, die Berichterstattung. Reformwilligkeit ist kaum zu sehen. Also glauben Sie, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat sich ein bisschen verrannt und ist auch nicht reformbereit?
Kann man so nicht sagen, weil das sind ja auch wieder sehr ja ziemlich viele. Ne? Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der sieht in München vielleicht anders aus als in Köln oder ne,
Hamburg,
so.
Julia Hamburg als Beispiel.
Ja, zum Beispiel. Das sind natürlich Steilvorlagen für diejenigen, die denen was wollen.
Ja.
Ich frage mich immer, wie unintelligent muss man sein, sowas zu machen.
Aber das zeigt halt wieder, dass die Ideologie über die Vernunft gestellt wird. Dass da halt einfach dann die Kollegen sagen, die muss weg, weil die passt nicht in unser Narrativ.
Das ist ja auch sowas. Genau, ideologisch darf es nicht werden, sondern es sollte irgendwie sachlich sein. Sachlich und nüchtern. Ideologisch hat noch nie was gebracht. Moralisch im Übrigen auch nicht in dem Sinne. Aber das ist das eine. Und was ich auch finde, dass man sich eben wirklich an Themen abarbeitet, und nicht an Personen. Dass man also von vornherein sagt, oh, der oder die oder so. Einmal hören, was derjenige oder diejenige sagt. Und dann kann man sich ja mit diesem Thema auseinandersetzen und anhand dieses Themas denjenigen in die Ecke argumentieren. Das ist ja nicht der Punkt.
Ja.
Aber von vornherein irgendwie so charakterliche oder qualitative Merkmale irgendeines Menschen in den Vordergrund zu stellen und ihn auf die Art und Weise dann hinzurichten, auszugrenzen, wie auch immer.
Das passiert ja meistens, wenn man keine Gegenargumente hat. Dann wird es ja persönlich. Dann beginnt dieses Ad hominem. Bei Ihnen ja
das
auch.
Das haben Sie jetzt gesagt, ja.
Ja, ist ja so. Aber ich meine, Sie haben ja schon vor Jahren vor einer Eskalation mit Russland gewarnt.
Ja.
Sie haben Recht behalten. Sie wurden damals belächelt, nach dem Motto, ach niemals, Putin und Schröder, Merkel und so weiter sind so, Frau Merkel spricht sogar Russisch und so, war sogar als FDJlerin in Moskau und was weiß ich alles. Und heute sind, wie gesagt, viele Prognosen eingetreten. Wo lag denn der Denkfehler, dass man sie damals belächelt hat und jetzt stigmatisiert und dafür eigentlich abstraft, dass sie Recht behalten haben?
Weiß ich, wie soll ich das kommentieren, weiß ich nicht. Also ich finde die Entwicklung nur sehr besorgniserregend. Und ich gebe auch zu, ich hätte nie gedacht, dass wir da landen, wo wir jetzt sind, nach dem, was Ende der 80er Jahre auf dem Silbertablett serviert war. Es hat da wirklich die Chance, man heißt ja immer ein Zeitfenster, hat es gegeben, ein ziemlich großes Zeitfenster hat es gegeben, eine Sicherheitsarchitektur sich auszudenken, wo alle Beteiligten berücksichtigt worden wären damals. Hat man nicht gemacht. Wenn man von heute aus betrachtet, wenn man sich überlegt, dass es ja eine Zeit lang in der Diskussion war, dass Russland Mitglied der NATO wird. Das weiß man ja heute gar nicht mehr so. Ja.
Es kam ja vor kurzem erst so richtig raus und Kohl war ja stringent dagegen. Also kann man sich ja gar nicht vorstellen, weil wenn NATO eingehegt worden wäre in dieses Bündnis, dann hätte es eigentlich keinen Feind mehr gegeben.
Also der Denkfehler, und das ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen, das gibt es ja genug andere, die das auch so sehen. Der Denkfehler besteht meines Erachtens darin, dass die NATO sich zu dem Zeitpunkt, als der Warschauer Pakt, der Gegenspieler der NATO im Kalten Krieg, sich aufgelöst hatte, dass die NATO sich in dem Zeitpunkt nicht umstrukturiert hat, sondern einfach geblieben ist das, was sie war. Und ich will Ihnen eine kleine Anekdote erzählen von einem Staatenlenker, mit dem ich damals gesprochen habe. Alles war euphorisch, ne? Kalte Krieg ist vorbei und wir haben uns alle lieb. Ne? So. Und der hat gesagt, der hat gebremst und hat gesagt, wir werden uns noch nach diesen Zeiten zurücksehnen. Und ich war sauer, Spielverderber, ja, was erzählt der da? Und ich habe eine ganze Zeit gebraucht, um zu begreifen, was der meinte. Der hat sehr gut erkannt, dass die Konflikte der Zukunft von damals aus betrachtet, dass das Regionalkonflikte waren. Und dass für diese Regionalkonflikte die NATO nicht geschaffen ist. Dafür war die nicht konstruiert. Damit war die auch überfordert. Dass auf gut Deutsch die Kriegsgefahr eben nicht geringer wird oder kleiner wird, sondern eher steigt. Und er hat ja Recht behalten. Er hat ja Recht behalten. Dass auch diese Gewinnermentalität, ja, wir haben den Kalten Krieg gewonnen. Das habe ich immer schon gesagt. Wenn man sagt, ich habe den Kalten Krieg gewonnen, dann ist der Kalte Krieg nicht vorbei. Dann hat man nicht begriffen, was das war. Ja. Ein Kalter Krieg ist nur dann vorbei, wenn sich beide Seiten als Gewinner fühlen dürfen. Sonst ist er nicht vorbei. Diese Hybris, dass wir alles besser machen und die jetzt endlich begriffen haben, wo sie hin müssen, das, glaube ich, ist ein wesentlicher Punkt, dass wir da gelandet sind, wo wir jetzt gelandet sind. Noch im Dezember im Dezember 21, bevor im Februar ja die Russen in die Ukraine einmarschiert sind, hat es ja aus Moskau in Washington, hat es ja Vorschläge gegeben für ein russisch-amerikanisches Sicherheitsabkommen. Das hat ja keiner ernst genommen. Was war so, ja?
Ist ja nur eine Regionalmacht, hat ja Obama gesagt.
Ist ja nur eine Regionalmacht, genau.
Braucht man nicht. Spannend. Also auch die NATO-Osterweiterung ist ja unter anderem wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum es überhaupt zum Konflikt gekommen ist.
Ja, auf jeden Fall. Und die Perspektive für die Ukraine, das war das Entscheidende.
Genau. Das wird ja von deutschen Medien oder von der westlichen Welt oft abgekanzelt. Das wäre eine Verschwörungstheorie, das stimmt doch gar nicht und so weiter. Aber eine Frage noch, würden Sie verraten, wer der Staatslenker war, der die Prognose gegeben hat? Weil der ist ja wirklich ein guter, den würde ich sofort wählen. Später doch auch noch die Lotto-Tipps. Ja. Ja, aber tatsächlich ist es ja so, diese Osterweiterung, also dass praktisch die NATO immer näher an das russische Staatsgebiet gerückt ist, wird immer als Verschwörungstheorie abgekanzelt. Also, aber ich bin davon überzeugt, dass es unter anderem natürlich Grund ist, auch Perspektive, die Aufnahme in die EU und in die NATO der Ukraine, dass Putin gesagt hat, so jetzt ist eine rote Linie
überschritten. EU ist okay. Also EU ist schlimm genug und im Grunde, ich meine, wenn man so will, der Anfang vom Ende dieser Eskalation, die wir jetzt haben, war eigentlich nach meiner Einschätzung dieses EU-Assoziierungsabkommen mit der Ukraine, wo man die Ukraine jetzt platt formuliert, vor die Wahl gestellt hat, entweder er macht bei uns mit oder er macht bei denen mit, beides geht nicht so. Was ökonomisch betrachtet für die Ukraine ein Wahnsinn war, wenn man sich die Verflechtungen anguckt mit Ukraine, mit Russland. So. Und jetzt ist aber, wo war der Faden?
Das ist praktisch in den westlichen Welten eine Verschwörungstheorie
war. Ach so.
Genau. Ja. Es wurde nie versprochen. Das mit Baker und Genscher stimmt gar nicht.
Ja.
Und das wurde nie schriftlich festgehalten.
Das mit dem schriftlich nicht festgehalten, das ist ja auch so eine Sache. Die Dinge haben sich ja damals überschlagen.
Ja,
ging
ja.
Wirklich überschlagen. Und zu einem Zeitpunkt, wo es den Warschauer Pakt noch gab, schriftlich aufzuschreiben, dass die Warschauer Paktstaaten nicht in die NATO kommen, hatte irgendwie keinen Sinn. Ne? Und wenn man von der Politikerpersönlichkeit Gorbatschows ausgeht, der hat sich halt eben noch drauf verlassen, was in dieser wirklich euphorischen und unbeschreiblichen Aufbruchsstimmung, dass das möglich war, dass man sich darauf dann auch verlassen kann. Es gibt jede Menge Aussagen, die das bestätigen. Da weist die Maus keinen Faden ab. Also das war eine Zusage, die absolut notwendig war, damit irgendwann, das war ja auch nicht von Anfang an klar, irgendwann Moskau akzeptiert, dass das vereinte Deutschland Mitglied der NATO wird, ohne dass die NATO-Infrastruktur weiter sich nach Osten erweitert. Also das ist.
Ja, aber sagen ja Kritiker, ja gut, aber jetzt haben wir Polen gehabt vorher, die der NATO beigetreten sind, die baltischen Staaten und so weiter, die sind direkt an der Grenze zu Russland.
Schlimm genug.
Wieso hat da nicht Russland schon gesagt, so, das reicht? Also wieso erst mit der Ukraine?
Sie haben ja damals auch schon gesagt, dass Ihnen das nicht besonders gefällt und haben versucht, da was gegen zu machen, haben es dann irgendwann gefressen, um es mal so auszudrücken. Ja. Die Ukraine hat eine ganz andere Bewandtnis für Russland. Das ist im Westen irgendwie nicht so präsent. Ja, ich kann das jetzt auch nicht in zwei kurzen Sätzen auseinandernehmen, aber die Verbindungen zwischen Ukraine und Russland, familiär, kulturell, historisch,
das ist das Brudervolk.
Das ist ganz was anderes. Das ist ganz was anderes. Und wenn Sie sich die Landkarte angucken, die Vorwarnzeiten, die man hat, in Russland, wenn denn irgendwas wäre. Ja. Die reduzieren sich ja immer weiter und
immens,
die sind dann quasi, das geht ja alles immer weiter. Da wäre ja nichts mehr sowas wie Puffer oder Sicherheitszone oder wie auch immer. Insofern verstehe ich, oder andersrum, man muss kein Freund von Orbán sein oder von Fico oder so, um gewissen Teilen ihrer Politik was Positives abzugewinnen, nämlich sowohl gute Beziehungen nach Westen zur EU als auch gute Beziehungen nach Osten Russland zu haben. Denn diese Scharnierfunktion, die man haben könnte, wäre doch intelligent, das sicherheitsarchitektonisch in die Waagschale zu werfen.
Absolut, absolut. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, Russland ist mit uns auf einem Kontinent. Die werden auch nach Putin oder nach dem Krieg Partner bleiben, Nachbarn bleiben auf dem europäischen Kontinent. Und wir müssen auch in Zukunft mit denen zusammenarbeiten. Man stelle sich vor, nach dem Zweiten Weltkrieg hätten alle zu Deutschland gesagt, nee, mit euch wollen wir nichts mehr zu tun haben. Wir wären isoliert gewesen. Es hätte kein Wirtschaftswunder gegeben und wir würden jetzt nicht hier sitzen wahrscheinlich.
Es gibt ja einen wunderschönen Ausspruch von Egon Bahr, einem der Architekten der neuen deutschen Ostpolitik Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts, der hat gesagt, wir können politisch alles Mögliche ändern, nur nicht die Geografie.
Ja, eben. Da hat er recht.
Wir haben es mit Russland zu tun, also muss man sich mit dem Russland, was da ist, auseinandersetzen und nicht erst warten, bis sich irgendwas umstrukturiert.
Ja. Und die sind näher als der Ami, darf man nicht vergessen, geografisch gesehen. Vielleicht sogar kulturell, wer weiß. Was für mich noch ein Skandal war eigentlich, war auch Merkels Eingeständnis, dass Minsk-II-Abkommen eigentlich nur eine Taktik war, um der Ukraine Zeit zu verschaffen. Und ich glaube, ich hatte so das Gefühl, das war auch nochmal so ein Aha-Erlebnis für Russland.
Ja, es ist absolut.
Weil Merkel war ja wirklich mit Putin so. Ne? Also sie haben ja, er hat Deutsch gesprochen, sie hat Russisch gesprochen, sie haben sich oft getroffen, ob sie jetzt mochten oder nicht, aber es war ein gutes Verhältnis da.
Also, sag mal so, diese Aussage von Frau Merkel hat mich auch
schockiert.
Ja, schockiert, ja, kann man sagen, schockiert. Meine erste Überlegung war, na, vielleicht sagt sie das, um sich selber aus der Schusslinie zu nehmen, aber sie meinte das wohl offensichtlich wirklich so. Und wenn das wirklich so war, dann muss sich doch niemand wundern, dass Russland jetzt, wenn es immer heißt, wir brauchen einen Waffenstillstand, bevor wir überhaupt über Frieden reden, dass Russland jetzt sagt, ein Waffenstillstand, sorry, aber warum? Ja, nach den Erfahrungen von Minsk I und Minsk II ist das ja nun wirklich keine gute Option.
Ja, ist kein Vertrauen mehr da einfach
auf die westliche Welt. Nein, natürlich nicht. Außerdem, da muss ich mich jetzt auch noch mal ein bisschen intensiver mit beschäftigen, das, was Frau Merkel da gesagt hat, dass diese Verträge abgeschlossen worden sind, ohne sie ernst zu nehmen und was ganz anderes zu wollen, nämlich die Ukraine aufzurüsten, widerspricht der UN-Charta.
Ja, eigentlich schon, ja.
Das geht so nicht.
Mhm. Ja. Ja, haben Sie denn auch Kontakte in die Ukraine? Also gibt es da auch Kontakte?
Ja, und zwar Journalistenkollegen.
Und wie ist da die Stimmung? Was wird da gesagt?
Also die Bereitschaft, das Ding bis zum Ende weiterzuziehen, ist nicht so groß, wie es hier hin und wieder scheint. Hm. Das Leid ist enorm. Ja, in gewisser Weise auch Ernüchterung ist enorm. Selenskyj steht sehr unter Druck.
Ja. Es gab vor kurzem auch schöne Bilder davon, also nicht schöne Bilder, ein Bunker, glaube eine U-Bahn-Station in Kiew beim Drohnenangriff. Und da singen dann die Leute, Selenskyj, komm runter. Also sie haben wirklich, glaube ich, auch jetzt die Schnauze voll vom Krieg und diesen ständigen
Unterschütterungen. Ja, es ist ja auch so unnötig. Es hat ja diverse Punkte gegeben, wo man hätte aussteigen können. Also von daher.
Ich glaube, wir sind uns auch einig, also dieser Krieg wird vorbeigehen und wir sind uns auch einig, es wird Gebietsabtretungen geben.
Ja.
Das ist sicher.
Das ist ja auch das, was man der Ukraine hätte ersparen können. Wenn 4 Wochen nach Kriegsbeginn, weiß man ja, hat es ja in Istanbul diese Verhandlungen gegeben. So, und grob ist ja Folgendes rausgekommen, dass die Ukraine nicht in die NATO kommt.
Ja.
So, also neutral bleibt, dass sie auch nicht zulässt, irgendwelche ausländischen Truppen auf dem Gebiet. Die Russen im Gegenzug akzeptieren die territoriale Integrität der Ukraine, ziehen alle ihre Besatzungstruppen ab, bis auf Donbass und Krim. Da gab es Sonderregelungen mit einer Übergangszeit von 15 Jahren. So.
Ja.
Das war ja gar nicht so schlecht.
Ja.
Das ist jetzt gelaufen. Denn damals konnte man davon ausgehen, dass, was Donbass betrifft, dass es eben noch keine endgültige Lösung gibt, sondern dass irgendwann im Laufe der 15 Jahre darüber entschieden wird, wo gehen die jetzt nun hin. Das ist weg.
Wobei,
und es geht jetzt auch nicht mehr nur um 2 Gebiete.
Es geht um komplett.
Donetsk und Lugansk, sondern um Saporischia und Cherson. Also das ist alles, ich kann verstehen, dass es für ukrainische Menschen wahnsinnig schwer ist, zum jetzigen Zeitpunkt Frieden schließen zu wollen, weil man sich ja nur hinstellen kann und sagen kann, wofür? Das hätten wir
Millionen
von
Menschen, ja.
4 Jahren fast haben können. Das finde ich schwer erträglich. Das finde ich wirklich schwer erträglich.
Ja. Auf beiden Seiten. Also hunderttausende toter Menschen, verletzte Krüppel, kaputte Volksseele und für was? Ja. Schlimm. Ja, die Frage ist natürlich, was war die Intention, auch diese Verhandlungen zu unterbrechen? Wir wissen ja, dass der damalige UK-Premierminister Boris Johnson auf Geheiß der USA das alles sozusagen gestoppt hat. Und auch wir Deutschen haben da kein glückliches Bild abgegeben. Ne? Zwar steigt die Rheinmetall-Aktie in immer neue Höhen, aber ich glaube, das Band zwischen Russland und Deutschland wird jahrelang brauchen, um wieder zu
heilen. Das auf jeden Fall. Und warum es nicht dazu gekommen ist, zu dieser Vereinbarung, das hat ja der damalige amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin wunderbar kurz und knapp auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, wir müssen die Gelegenheit nutzen, Russland nachhaltig militärisch und wirtschaftlich zu schwächen. So, also da ging es nicht in erster Linie um das Wohlergehen der Ukraine. Mhm. Das ist ja auch die, ja, wenn Sie so wollen, das Menschenunwürdige an diesem Geschacher.
Hat es denn auch was mit der Heartland-Theorie von McKinder zu tun? Ich weiß nicht, ob Sie die kennen, dass praktisch wer die Vorherrschaft hat über Ukraine und Co., der hat dann eigentlich auch die Hoherrschaft über die Rohstoffe. Und man möchte natürlich auch Russland und Deutschland oder den Westen eigentlich nicht zusammenbringen, weil die haben die Rohstoffe, wir haben die Ingenieure.
Ja, das ist ja schon seit 100 Jahren in offiziellen amerikanischen Papieren zu finden.
Das ist die Strategie der Amerikaner.
Genau, dass man versuchen muss, eine gedeihliche Zusammenarbeit auf dem eurasischen Kontinent zu verhindern.
Ging ja auch, wenn man sich anschaut, USA hat starke Wachstumsraten, Europa,
das
Deutschland ist jetzt im Absturz.
Ja, genau.
Kollateralschaden ist hier, die Energie, Nord Stream wurde gesprengt.
Auch was die Sanktionen betrifft, du lieber Gott, also Russland wird das noch lange aushalten. Die schaden auch, das ist keine Frage. Aber sich zu überlegen, das größte Land der Erde, eines der wenigen, das zur Not autark über die Runden käme, mit Sanktionen beeindrucken zu wollen, zu einer politischen Änderung bringen zu wollen und nicht zu berücksichtigen, was das für Deutschland macht. Das ist so unfassbar
dumm. Ja, ich meine, die Kollateralschäden sehen wir. Ich meine, Bosch, Daimler etc. Viele Unternehmen bauen jetzt Werke in Ungarn beim bösen Despoten Orbán.
Ja. Allein die Energiepreise. Ich meine, und dann zu sagen, die sind so hoch, weil die Russen uns das Gas abgedreht haben. Wir haben darauf verzichtet, weil wir nicht mit dazu beitragen wollten, die russische Kriegsmaschinerie mitzufinanzieren.
Und wahrscheinlich hat sogar unser Partner noch die Nord Stream Pipeline gesprengt, so wie es aussieht. Also
das weiß man nicht, aber man hört, dass es ja durchaus auch Gespräche gibt zwischen USA und Russland, Nord Stream 2 wieder ans Laufen zu kriegen und dann kaufen die Europäer von den Amerikanern russisches Gas oder was.
Es ist schwer erträglich, leider. Also wir haben uns ein bisschen auch tatsächlich verrannt. Apropos verrannt, was sagen Sie denn zu Kritikern, die sagen, sie hätten sich in ihren Aussagen und Ansichten verrannt? Gibt's ja immer und immer wieder. Wie entgegnen Sie denen?
Wenn da irgendwas Substanzielles kommt, versuche ich substanziell darauf zu antworten.
Kommt aber wenig.
Verrannt inwiefern?
Also ich habe jetzt nur immer wieder mal gelesen, also es kommt da keine Argumentation, es kommt immer nur, Frau Krone-Schmalz hätte sich da verrannt, wer Russland-Versteherin, Putin-Versteherin und so weiter. Es kommen ja nie Argumente, deswegen kann ich ja nichts sagen. Auch als ich gefragt habe in den sozialen Medien, kam ja auch dann ein, zwei Hate-Nachrichten, da darf man keine Plattform geben, die wird von Russland, vom Kreml bezahlt.
Ja genau, das ist ja das Infame im Grunde. Ja. Ne? Also dann damit, wenn einem sonst nichts einfällt,
Dann kommt
zu sagen, hier die wird bezahlt. Also ich kann auch alleine denken, ohne bezahlt zu werden vom Kreml. Also das ist ja lächerlich.
Ja, das dachte ich mir auch.
Das sind übrigens so Dinge, die kriegen Sie auch aus Wikipedia nicht raus.
Nee, unmöglich.
Das ist ja.
Aber das ist ja auch da, liegt ja auch daran, weil ja die Wikipedia-Administratoren sind gesinnungstechnisch ganz klar diffamiert und die versuchen halt ihre Meinung durchzusetzen, das Narrativ zu geben.
Man kann das ja ganz konkret machen. Ein Vorwurf ist ja, dass ich von Gazprom bezahlt worden bin. Ich bin von Gazprom nicht bezahlt worden, sondern es hat eine Kooperation zwischen BASF und Gazprom gegeben. Und als dann in Deutschland feierlich der Gashahn geöffnet wurde von dieser Kooperation, hat man mich gefragt, und zwar vom BASF, ob ich diese Veranstaltung moderiere. Und das habe ich natürlich gerne gemacht. Da war der deutsche Wirtschaftsminister so. Das habe ich gemacht und 10 Jahre später wurde die erfolgreiche Zusammenarbeit nochmal in Berlin gefeiert und ich habe das Ding wieder moderiert. Also so viel zu meiner Bezahlung durch Gazprom. Ich hatte mit Gazprom.
Also Sie haben keinen direkten Draht zu Wladimir Putin. Schade, hätte ich auch mal gerne.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja, also ich meine, das wäre ja nicht falsch, ne? Eigentlich, dann könnte man ja da. Nein, kann ich leider nicht mit ihm.
Ja, ich würde sehr gerne mit ihm reden. Ich meine, ist ja interessant auch, dass dann erst so Journalisten wie Tucker Carlson tatsächlich nach Moskau fahren müssen, um mit ihm zu reden und er das sogar annimmt.
Man kann von Tucker Carlson ja halten, was man will.
Aber
das Interview war nicht schlecht. Und das vor allen Dingen die Zusammenhänge, was er da alles erzählt hat, das ist ja auch sowas. Wofür haben wir solche Sender wie Phoenix? Wir könnten doch vielleicht auch mal komplette Reden von Herrn Putin, beispielsweise auf dem Valdai-Forum, einfach mal nur übersetzt in Toto unseren Zuschauern anbieten. Und dann kann jeder hinterher für sich entscheiden, ob er das für reine Propaganda hält, ob er das für überzeugend hält oder wie auch immer.
Ja.
Dass man das nicht tut, wofür spricht denn das? Dass man Schiss hat, dass Putin vielleicht doch manche Leute überzeugen könnte oder was. Auf jeden Fall, ich denke, dass das mit eine seriöse Basis wäre, vernünftig zu kritisieren.
Ja. Ja, also ich bin, wie gesagt, ein großer Freund von miteinander sprechen, weil solange wir miteinander reden, hauen wir uns schon nicht die Köpfe ein. Und davon lebt ja die Demokratie, dass man miteinander spricht und auch die andere Meinung, auch wenn man sie nicht akzeptiert, trotzdem anhört und danach vielleicht trotzdem noch ein Bier trinken geht und sich zivilisiert auseinandersetzt. Und ich meine, ich habe auch Ricarda Lang schon interviewt und ich bin in eine ganz andere Richtung und trotzdem war es menschlich völlig okay und sie wusste, wie ich einzuschätzen bin und so weiter und trotzdem kann man danach noch gemeinsam
ein Trinken gehen. Punkt. Das ist ja der Punkt.
Und deswegen könnte man die Gegenseite auch besser verstehen, wenn man wüsste, was denkt eigentlich Wladimir Putin? Und ich glaube, er möchte auch nur gehört werden, sonst hätte er ja Tucker Carlson niemals diese Plattform gegeben da im Kreml. Also ich glaube, er wäre bereit, jederzeit zu reden. Und ich meine, das Treffen in Alaska mit Trump hat es ja auch gezeigt. Er möchte ja.
Ja, also ich sehe das auch so.
Ja.
Es ist halt eben nur so viel Porzellan zerschlagen worden, also im Vorfeld schon, jetzt unabhängig von dem russischen Einmarsch, das muss man ja immer wieder Bekenntnisse abgeben, dass man das auch als völkerrechtswidrig einsortiert. Das ist ja alles unbenommen. Aber die komplette Entwicklung, die von den Voraussetzungen her, die es gab, wenn man nur an die erste, also Gorbatschow sowieso, und Jelzin lassen wir jetzt mal beiseite, aber von der ersten Amtszeit Putins, wie viele ausgestreckte Hände hat es da gegeben? Und das war genau die Phase, wo man meinte, man muss Russland nicht mehr ernst nehmen. Statt das dann zu nutzen, zu gegenseitigem Vorteil, das ist eine verpasste Jahrhundertchance.
Oh, absolut. Vor allem hat man jetzt natürlich Russland auch in die Arme Chinas getrieben. Und das wird uns böse auf die Füße, vor allem, wenn ich diese ikonischen Bilder sehe, also der Minister, Premierminister von Indien, Modi, Xi Jinping und Wladimir Putin, wie sich die Hand geben. Ich meine, das sind die bevölkerungsstärksten Länder, fast 3 Milliarden Menschen.
Das war ja auch, dass es gibt so zwei Behauptungen, die ich für nicht haltbar halte, vorsichtig ausgedrückt. Das erste ist die Vorstellung, dass die Ukraine Russland militärisch besiegen könnte. Hm. Das ist sowas von weit ab.
Ja.
Also das ginge nur in Zusammenhang mit NATO oder so. Genau. Das ist das Erste. Und die zweite Behauptung ist, Russland sei international isoliert. Also wo muss man denn da hingucken, um das zu sagen? Hm. Man muss ja nur sehen, nehmen Sie die BRICS-Staaten beziehungsweise die BRICS-Plus. Wie viel das mittlerweile ist von der Weltbevölkerung, wie viel das mittlerweile ist auch von der Wirtschaftskraft. Die haben ja die G7 mittlerweile überflügelt. Und dann zu behaupten, Russland sei isoliert, das ist, weiß ich nicht, europäisches Wunschdenken oder was?
Es ist leider intellektuell limitiert, eine sehr einseitige View auf die Gesamtsituation, muss man tatsächlich sagen, weil ich glaube 140 Nationen haben keine Sanktionen gegen
Zum
Russland.
Zum Beispiel, ja.
Indien macht großartige Geschäfte mit Russland, genauso auch China und so weiter. Also gab Rohstoffe, ob Öl, Gas oder Lebensmittel. Die Supermärkte in Russland sind voll. Ja, ich hatte jetzt auch einen bekannten Unternehmer aus Deutschland, der unterwegs war dort und hat mir auch nur Videos geschickt, wo ich dachte, ja gut, da gibt's alles, was es bei uns auch gibt. Wo sind denn die Sanktionen, wenn es dann trotzdem eine Maßregel gibt? Also so schlimm kann es ja wohl nicht sein. Wie ist denn Ihre Vision, oder vielmehr, was denken Sie, wie lange wird dieser Konflikt noch anhalten? Ich glaube mal, die Friedenschancen sind natürlich jetzt gestiegen durch Trump. Ich glaube, mit Harris hätten wir das nicht.
Nein, das glaube ich auch.
Ja.
Das glaube ich auch. Insofern muss einem ja vielleicht auch zu denken geben, wenn die immer von 29 reden, dass dann die Russen kommen, weil, keine Ahnung, Trumps Amtszeit, ja,
endet. Genau.
Also, Punkt, Absatz. Es wäre sicher hilfreich, wenn, egal, was man von Trump und seiner erratischen Art, Politik zu betreiben hält, es wäre sicher hilfreich und eine Chance, das glaube ich schon, in seiner Amtszeit zu versuchen, das Ding zu Ende zu bringen. Mhm. Denn da spielt bei Trump, jetzt bin ich wahrscheinlich demnächst auch Trump-Versteher oder was, bei Trump spielen Interessen eine Rolle und keine Ideologien.
Ja.
Jedenfalls habe ich so den Eindruck. Und es ist nicht im Interesse der USA, schlechte Beziehungen zu Russland zu haben. Das hat er im Übrigen vor seiner ersten Wahl, hat er das im Wahlkampf auch gesagt. Mhm. Völlig richtig. Nur als er dann nach der ersten Wahl mit seinem Apparat zu tun hatte, hat ihm der Apparat das ausgetrieben.
Ja.
Das hat er ja diesmal beim zweiten Mal, das ja etwas intelligenter angestellt und hat den Apparat ausgetauscht.
Ja.
Also von daher, es liegt im Interesse der USA, gute Beziehungen mit Russland zu haben. Wirtschaftlich überhaupt. Letztlich auch durchaus sicherheitspolitisch. So. Und das zu nutzen, hoffe ich, gelingt. und dass die Europäer da nicht dazwischen grätschen. Mhm. Allerdings mit dem derzeitigen Personal bin ich mir da nicht sicher.
Ja, nee, da bin ich ganz bei. Ich glaube, also Europa muss sich emanzipieren, aber ich glaube tatsächlich, dass Donald Trump einfach ein Macher ist. Das hat jetzt auch mit dem Gaza-Friedensdeal bewiesen. Andere haben es nicht hinbekommen und deswegen kann man wirklich dankbar sein, dass er
leider noch nicht zu Ende.
Noch ist nicht sicher, klar, mal gucken, aber es geht schon mal in die richtige Richtung. Oder auch,
das hat zumindest mal angefangen. So.
Genau, und auch, dass es überhaupt wieder diplomatische Verbindung gibt mit Russland, ist auch extrem wichtig, weil Reden ist, denke ich mal, immer wichtiger, als dann irgendwie die Waffen sprechen zu lassen. Aber nichtsdestotrotz ist da Trump schon sehr erratisch und vielleicht war er auch naiv bezüglich, er dachte ja, hier innerhalb von 24 Stunden werde ich den Ukraine-Konflikt lösen. Das hat nicht ganz gestimmt. Wenn er es schafft, sind wir, glaube ich, alle definitiv dankbar, weil ich glaube, keiner möchte Krieg haben und es sollte auch nicht weiter eskalieren.
Genau.
Glauben Sie, wir können das dann auch wieder heilen mit Russland, dass wir dann wieder gute Verbindungen und Beziehungen zu Russland haben werden? Weil, wie gesagt, sie sind ja mit uns auf einem Kontinent und sind halt Nachbarn.
Ja gut, ich hoffe das, aber das wird nicht einfach werden. Das wird nicht einfach werden. Ich habe insofern Hoffnung oder Zuversicht oder so, weil ich ja selber erlebt habe, wie russische Menschen in der Lage sind zu differenzieren. Konkret, als ich 87 als Korrespondentin dahin ging, habe ich schon damit gerechnet, dass ich irgendwo als scheiß Nazi oder ne, sowas beschimpft werden könnte, weil ja kaum ein Land so unter der Herrschaft des Dritten Reiches gelitten hat wie Russland bzw. die Sowjetunion. Ja. Und das ist in der ganzen Zeit kein einziges Mal passiert. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass die Menschen dort in einer Art und Weise bereit sind zu differenzieren, aber irgendwie auch zu vergeben. Und ich würde mir wünschen, dass das wieder möglich ist, dass man sowas wie Versöhnung und Vergebung wieder hinkriegt.
Könnten Sie Ihren Kritikern auch vergeben?
Ja, klar. Ich bin komisch. Ich bin nicht nachtragend. Hm. Weil es nützt ja nichts. Außerdem, das stört einen ja auch selber. Also, das hat ja nichts damit zu tun, dass man sich durchaus auch verletzt fühlt. Aber was soll man jetzt da machen?
Ja,
jetzt Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wobei ich habe ja gelernt, das halt war ursprünglich einmal ganz anders gemeint, nämlich viel, also dass man in der Relation bleibt. Mhm. Aber ich will nicht abschweifen. Ja, ich bin nicht nachtragend.
Mhm. Okay, also Sie können auch Ihren größten Kritikern, die Sie dann wirklich böse diffamiert haben, tatsächlich vergeben?
Ja, wenn man sich von Angesicht zu Angesicht begegnet und auf einer vernünftigen Art und Weise miteinander ins Gespräch kommt, ja, dann, denn was nützt es? Was nützt es? Ich kann ja auch nicht, ich kann doch auch nicht in der Politik verlangen, dass man Diplomatie an erste Stelle stellt
und selber bin
ich dann und sage, mit dir aber nicht.
Gab es denn jemand, der sich auch bei Ihnen schon mal wieder entschuldigt hat?
Ja, oder? Gab es.
Okay. Und
ja,
aber auch keine Namen.
Nein.
Okay. Jetzt sind Sie auch sehr bekannt, nicht nur für Ihre Bücher, sondern auch natürlich für Ihre sehr eigene Frisur.
Ja.
Das ist ein Markenzeichen. Auf einem Buch sogar gibt's nur den Querschnitt sozusagen Ihres Haarschnitts. Der Hintergrund, das haben Sie beim letzten Mal schon erzählt, die Frisur hat immer Ihr Mann gemacht.
Genau. Mein Mann hat die entwickelt, entdeckt. Ich hatte ganz lange Haare. Und er meinte, dass mir kurze Haare gut stehen. Und
er hat recht.
Sie sind im Moment relativ lang. Und normal, wenn mein Mann noch leben würde, dann hätte er vor unserem Gespräch hätte er gesagt, komm, ich mach mal die Kontur wieder richtig. Aber das kann er jetzt leider nicht mehr. Hm. Und jetzt bin ich auf Friseurtermine angewiesen. Und der ist leider erst morgen.
Hm.
Ja, gut. Aber
es ist Winter, es wird kühler, längere Haare, wärmen länger, auch.
Ja. Aber das ist seine Idee. Ich finde das toll. Und ich werde, solange ich Haare habe, werde ich das versuchen, auch so schneiden zu lassen. Und er hat eine Friseurin entsprechend
eingelangt?
Ich will nicht sagen angeleitet, aber er hat ihr gesagt, wie er das macht. Und sie ist als Profi, als Meisterin, total begeistert, wie ein Mensch, der das nie richtig gelernt hat, wie der das so hinkriegt. Und ich finde, sie hat recht.
Ja, absolut. Das ist ein absolutes Markenzeichen. Oftmals, wenn ich von Ihnen rede,
heißt immer, die
Dame mit der markanten Frisur. Ja, natürlich, die kenne ich noch aus meinen Jugendtagen und so, Weltspiegel, was weiß ich und so weiter. Also schon spannend. was Persönliches, also ihr Mann ist verstorben. Ja. Ich meine, wir hatten damals drüber geredet und so. Jetzt sind ja letztes Jahr meine beiden Elternteile verstorben. Und es hat mich doch sehr nochmal mitgenommen irgendwie. Bei meiner Mutter nicht so sehr interessanterweise, aber bei meinem Vater hat mich sehr umtrieben. Und ich denke sehr viel an ihn und er kommt mir auch immer und immer wieder. Und ich weiß aber, es geht Ihnen gut. Das ist schon mal das Wichtigste. Ja. Da bin ich sehr gläubig diesbezüglich. Wie hat sich das für Sie verändert, das Leben, auch die Einstellung zum Tod?
Ich weiß gar nicht, ob sich meine Einstellung zum Tod verändert hat. Ich glaube, die ich jetzt habe, hatte ich immer schon. Für mich ist nichts selbstverständlich. Ich war 17, als mein Vater mit Herzinfarkt gestorben ist, von jetzt auf dann. Mhm. Also die Erfahrung zu machen, Pläne, ne?
Also leben im Jetzt.
Ja, genau, ganz genau. Es ist jetzt, ich lebe nicht in den Tag hinein, aber ich lebe im Jetzt. Und ich bin im Prinzip jeden Tag dankbar dafür, dass es immer noch da ist. Dass man denken kann, dass man sich bewegen kann, sowas alles. Also das ist nicht selbstverständlich. Ich glaube, dass so eine gewisse Grunddankbarkeit auch ein ganz stabiles Fundament abgibt. Und ich habe so das Gefühl, er ist zwar nicht mehr da, aber er ist auch nicht weg, mein Mann.
Das Gefühl habe ich auch immer wieder. Also wenn ich dann meinen Vater sehe, zum Beispiel dieser leere Körper, und ich weiß einfach, das, was den Menschen ausgemacht hat, diese Seele, also die ist nicht mehr in diesem Konstrukt, sondern die ist jetzt irgendwo anders, dann dann weiß man auch, dass die Seele de facto weiterlebt. Und davon bin ich auch felsenfest überzeugt.
Es hilft auch, so zu denken, finde ich. Weil sonst, also ich finde schon, dass es hilft. Weil wenn so gar nichts wäre, dann könnte man ja auch sagen, ja gut, dann kannst du es lassen, dann kannst du auch. Das war's.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe ganz viele Signale bekommen, beziehungsweise, also ich ist nicht nur ein Selbstschutz zu sagen, es geht weiter als Hoffnungsschimmer, dass ich weitermachen kann, sondern ich weiß es einfach. Das ist so ein Bewusstsein, wie ich weiß, dass die Welt rund ist und dass ich hier jetzt bin und dass es auch Schicksalsbegegnungen gibt, dass es einen Grund gibt, warum wir beide jetzt hier sitzen, warum sich unsere Wege gekreuzt haben. Ich habe das schon bei unserem ersten Interview gesagt und das Video ist immer noch sehenswert. Das war vor dem Ukraine-Konflikt und vieles, was Sie damals gesagt haben, ist tatsächlich eingetreten. Ich werde es unten nochmal verlinken, ein sehr sehenswertes Video. Aber ich weiß noch, ich habe sie als Kind gesehen und ich dachte immer, Mensch, was für eine tolle Frau. Nicht nur wegen den Haaren und wegen dem Haarschnitt, sondern ich fand ihre Art schon als, wo ich kein politisches Verständnis hatte, einfach so, da wusste ich, die Frau, die sagt was Gutes und was Ehrliches. Und mein Vater war auch meine Mutter war auch ein Riesenfan. Und dass ich dann Jahre, Jahrzehnte später dann mit ihnen sitze. Ich habe es meiner Mutter erzählt, die war total hin und weg. Bitte besorg mir ein Autogramm von der Frau. Ich fand die immer so toll, ja. Die war so richtig zum allerersten Mal so ein bisschen so Groupie-mäßig. Wo ist das? Ich komme hin und so weiter. Aber sie hat es dann leider nicht geschafft. Aber da wusste ich einfach, das ist für mich Journalismus gewesen. Da ist jemand, damals war Russland noch für mich das Böse, das Reich des Bösen. Damals war das ganz klar unterteilt. Die Guten sind die Amis, wir der Westen und der Böse ist der Russe. Und da standen sie da im Kreml, es war alles kalt und düster und grau und haben dann hier die Reportage gemacht. Und da dachte ich einfach voll krass, die sitzt da mittendrin beim bösen Russen und berichtet. Und es war für mich schon sehr beeindruckend, dass wir dann wirklich Jahrzehnte später dann zusammen am Tisch sitzen, war dann schon so, okay, Träume werden wahr, man muss es nur vorstellen. Und es ist auch kein Zufall. Und ich finde auch, wir haben immer noch eine sehr, sehr besondere Beziehung zueinander.
Ja.
Und ich freue mich jedes Mal von Herzen, Sie zu sehen.
Weil
und
das Interview, das kann man ruhig auch sagen, das war meine erste Arbeit, nachdem mein Mann gestorben war. Und da war ich mir nicht sicher, ob ich überhaupt, also wo man die Kraft hernimmt, weiterzumachen. Und dann kam Ihre Anfrage und dann hatten wir ein Gespräch und dann hatte ich den Eindruck, dass Sie das verstanden haben. Und das war, wie gesagt, meine erste nach dem, ja genau, das
nochmal so. Ja, da noch viel mehr bin ich natürlich noch mehr geehrt und das zeige ich auch, dass ich sehr demütig bin und dankbar, dass sie dann das auch dann teilweise angenommen haben oder gekommen sind. Ich freue mich sehr über unseren Kontakt, Frau Krone-Schmalz. Wenn ich den Klarblick hätte wie Sie oder beziehungsweise wenn ich da auch noch so fit bin, wenn ich mal Ihr Alter erreichen sollte, so Gott will, weil ich weiß nicht, ob ich es jemals schaffen werde, dann bin ich natürlich sehr dankbar. Aber ich kann nur sagen, dass ich viele Menschen erreichen, dass ich unglaublich viel Zuspruch bekommen habe. Auch die Kommentare unter den Videos waren super. Und wir brauchen in Zeiten wie diesen einfach Menschen, die Rückgrat haben, die auch sagen, was sie wissen, ihr Wissen auch teilen. Und dass sie das auch in den Büchern machen natürlich, aber auch in den Vorträgen, kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank. Bleiben Sie sich bitte selber treu. Sie wissen, Sie sind auf der richtigen Seite der Geschichte und Sie haben auch Schutz von oben. Grüße gehen raus.
Genau.
Ich sage auch Hallo und ich freue mich jetzt schon, wenn wir uns wiedersehen und weitersprechen, sowohl vor der Kamera als auch hinter der Kamera.
Gerne. Dankeschön.
Ich danke Ihnen. Und euch bitte, teilt uns mit, wie ihr das Gespräch fandet, teilt es kräftig. Es ist wichtig, dass auch andere Sichtweisen wirklich rausgehen in den Äther, dass ihr in die Diskussion geht. Lasst euch, wie gesagt, nicht mundtot machen und steht für Menschlichkeit ein, weil wir dürfen uns nicht spalten lassen. Das ist das Wichtigste, auch nicht mit Russland. Auch das sollte uns allen zu denken geben. Und ansonsten freue ich mich über ein Abo, über eure Kommentare und wie gesagt, die Bücher von Frau Gabriele Grunde-Schmalz, alle sehr, sehr lesenswert. Ich werde sie unten verlinken. Ihnen vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Arbeit. Bleiben Sie tapfer.
Sehr gerne, mache ich.